Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wird der Film von der GroKo richtig gefördert und gefordert? Geht Wacken ohne Gummistiefel? Und muss man für Fritzi Haberland morgen ins Kino? Themen dieser Stunde. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar sagt seit seinem Amtsantritt vor allem eines. Die Kunst müsse frei, vernünftig und tolerant sein und wirft gleichzeitig vor allem dem linken Spektrum Instrumentalisierung der Kunst vor. Heute war er in den Fußstapfen seiner grünen Vorgängerin Claudia Roth wieder Pragmatiker und legte eine eigene Spur, berichtet Felicitas Böselager.
Wer sich in den vergangenen Jahren über den Zustand der deutschen Filmbranche erkundigt hat, der hat schnell von leeren Auftragsbüchern, verwaisten Studios und Dreharbeiten im günstigeren Ausland gehört. Das will Kulturstaatsminister Wolfram Weimar ändern.
Wir brauchen mehr Blockbuster in Deutschland. Wir wollen Filme, die auch international erfolgreich sind. Nur dann wird der Standort auch in der Perspektive wachsen können und sich Reputation erarbeiten können.
Um solchen Blockbustern auf die Sprünge zu helfen, will der Bund im kommenden Jahr deutlich mehr Geld ausgeben. So soll der Etat zur Filmförderung fast verdoppelt werden auf 250 Millionen Euro. Mit diesem Geld können bis zu 30% der Kosten von Filmproduktionen gefördert werden. Diese 30% hatte bereits die Ampelkoalition beschlossen. Nun sind die Fördertöpfe dahinter mit mehr Mitteln ausgestattet. Das Geld soll es laut Weimar sofort und unbürokratisch geben.
Sie müssen nicht warten, bis ein Gesetz kommt oder bis Verfahren anlaufen. Sie können den Antrag sofort stellen. Und 30% ist auch so viel, dass es dann im internationalen Wettbewerb nun funktioniert, weil das war ja unser Problem. In Deutschland hat ja kaum noch jemand eine Filmproduktion gestartet, weil die anderen deutlich bessere Bedingungen hatten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das jetzt gelungen ist.
Die schwarz-rote Regierungskoalition will den erhöhten Förderetat an ein Gesetz koppeln, das Streaming-Anbieter in Deutschland zu mehr Investitionen verpflichten soll. Denn internationale Streaming-Plattformen verdienen zwar viel Geld in Deutschland, investieren aus Sicht der Branche aber nicht genug.
Ja, wir haben ein Jungteam. Wir wollen beides machen, damit wir sowohl das staatliche Geld mobilisieren, als auch die Investitionen der Streamer. Es war von vornherein, so steht es auch im Koalitionsvertrag, angelegt, dass wir beide Dinge angehen. Es war aber nicht klar, wann, wie, in welcher Modalität und dass wir nicht nochmal wieder eine ganze Legislatur verlieren und es passiert nichts. Und deswegen war mir wichtig, dass wir jetzt die Lösung finden, möglichst viel Geld in der Sofortwirkung, auf der Incentive-Seite und auf der Investitionsseite möglichst schnell das Streamer-Gesetz. Und beides haben wir nun heute beschlossen.
Vergangene Woche hatte Weimar Vertreter der Streaming-Anbieter ins Kanzleramt geladen, um mit ihnen über mögliche Investitionen zu sprechen. Wie hoch die Investitionsquote genau ausfallen soll, sagt der Kulturstaatsminister noch nicht.
Das ist noch offen. Die Streamer wollen natürlich möglichst geringe Sätze, aber ich sag mal, zwischen 10% und 15% sollte es schon liegen.
Das Gesetzgebungsverfahren soll, so kündigt Weimar es an, im Herbst starten. Aus der Filmbranche kommt Lob für die erhöhten Fördermittel. So schreibt beispielsweise ein Branchenbündnis unter anderem aus der Produktionsallianz und der Deutschen Filmakademie, die Bundesregierung lege die Basis für eine neue, attraktive Produktionsförderung. An der Kopplung von Fördermitteln an das geplante Streamer-Gesetz gibt es aber auch Kritik. Das Upgrade der Filmfördertöpfe ab 2026 sei ein wichtiges Signal für die Branche. Doch die vom Bundesfinanzministerium ins Spiel gebrachte Verknüpfung mit einer gesetzlichen Investitionsverpflichtung konterkariere das Ziel verlässlicher Investitionen, schreibt VNet in einem Statement und warnt vor Markteingriffen.
Ulrich Höcherl ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Blickpunkt Film. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Kulturstaatsminister setzt bei der fast verdoppelten Filmförderung auf Blockbuster. Geht das für Sie inhaltlich in Ordnung oder verstehen Sie das als Kampfansage?
Also ich wüsste nun nicht, warum das eine Kampfansage sein sollte. Natürlich soll es auch deutsche Filme geben oder Filme, die hier am Standort produziert werden, die ihr Publikum erreichen. Blockbuster, Das klingt jetzt so, als seien die Anforderungen inhaltlicher Art niedriger, aber es ist natürlich schon auch eine hohe Kunst, Filme zu machen, die dann auch gerne gesehen werden. Insofern ist das eher ein Ansporn, um diese Filme zu produzieren, um mit auch den Filmen aus Hollywood mithalten zu können, bedarf es natürlich auch dann größerer Investitionen. Insofern ist das sichergestellt. Es fehlen nur noch die fantastischen Ideen für diese Filme, die dann auch vielleicht ein Publikum erreichen. Man sollte das auch immer nicht als Gegensatz sehen, finde ich. Also natürlich gibt es kleine, schöne, ambitionierte Arthouse-Filme, die auch ihr Publikum erreichen, auf einem Niveau, das vielleicht mit den Millionen Erfolgen, die Hollywood-Filme schreiben, nicht mithalten kann, die aber auch ein interessiertes Publikum für Kino begeistern. Umgekehrt tut sich der deutsche Film relativ schwer, wenn man nur in dieses Jahr schaut. Der erfolgreichste Film ist Wunderschöner von Caroline Herford gewesen, ein eigentlich auch durchaus schöner Film, den man gut anschauen kann. Es muss halt auch gelingen, Filme zu machen, die ein breites Publikum gut unterhalten, vielleicht sogar auch anspruchsvoll, fordernd, intelligent unterhalten. Also es wäre schön, wenn das auch dadurch gestützt würde.
Aber wenn ich das recht beobachte, dann sind doch deutsche Filme im Ausland vor allen Dingen dann erfolgreich, wenn sie entweder mit dem Nationalsozialismus oder aber mit der DDR zu tun haben.
Ja, vielleicht bei irgendwelchen Preisverleihungen oder bei Oscar-Nominierungen. Aber wenn man tatsächlich schaut, welche deutschen Filme sind im Ausland erfolgreich, dann sind das meistens Familienfilme und Animationsfilme.
Wenn man jetzt auf Blockbuster setzt, ist das dann nicht auch immer Mainstream und etwas anderes als Arthouse und das legendäre deutsche Autorenkino?
Ja, aber das legendäre deutsche Autorenkino ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also es gibt sehr schöne neue Erfolge des Arthouse-Kinos. Nehmen Sie In die Sonne schauen von Mascha Schilinski jetzt. Aber das ist kein wirkliches Gegensatzpaar. In Deutschland werden Filme produziert für durchaus vielleicht verschiedene Märkte. Es schadet nicht, den großen Publikumsfilm auch in Deutschland zu versuchen. Das legendäre Autorenkino bezieht sich eigentlich fast immer noch auf Fassbinder, Herzog, Wenders, Jüngeren, Fatih Akin oder anderen, ist es natürlich auch gelungen, auf sich aufmerksam zu machen. Aber das ergänzt sich letztlich. Letztlich muss es ein Kino für anspruchsvolles Publikum geben und es muss ein Mainstream-Kino auch aus Deutschland herausgeben. Weil in dem Maße, in dem vielleicht Filme, Superheldenfilme aus den USA nicht mehr so den Geschmack des Publikums treffen, in dem Maße müsste man vielleicht auch deutsche Filme produzieren, die dann eben den Geschmack des Publikums treffen. Das gelingt ja auch bei den Familienfilmen im Kino. Gerade ist Grand Prix of Europe gestartet. Alles wartet jetzt zum Beispiel auf das Kanu des Manitou von Bully Herbig. Das wird dann vielleicht wieder ein großer Erfolg sein. Aber es ist halt auch wichtig, dass das auf allen Ebenen funktioniert. Und dass deutsche Produzenten das auch kennen oder Produzenten, die in Deutschland, Produzentinnen, die in Deutschland Filme machen, das zeigen ja auch die Erfolge deutscher Serien bei den Streamern.
Und was passiert mit Filmprojekten, bei denen das Publikum sich abarbeiten muss, will sagen, was nicht unterhaltsam ist, was nicht leicht eingängig ist und wenn es noch so charmant oder noch so gut erzählt ist, wo bleiben die kleinen Filme, die dem Publikum etwas abverlangen?
Die kleinen Filme, die dem Publikum etwas abverlangen, die haben natürlich ihre Chance in den Programmkinos.
Und wer finanziert sie?
Ja, die finanziert die kulturelle Filmförderung des Bundes und diese Filme werden auch von den Länderförderern finanziert. Ich glaube, mit diesen 250 Millionen, die jetzt im DFFF und im GMPF liegen, mit der kulturellen Förderung des Bundes, mit den Geldern, die in der Filmförderungsanstalt gesammelt werden, das sind ja Gelder, die die Branche einzahlt, gibt es im nächsten Jahr 310 Millionen Euro an Filmförderung für deutsche Projekte. Und wenn jetzt die Länderförderer, die ja zum Teil 40, 50, 60 Millionen pro Land, zumindest die 5 großen Standorte, auch noch mit vorhalten, dann ist das eine beachtliche Summe. Ich glaube, es ist weniger das Problem jetzt der große Mainstream-Film und der kleine, fordernde, nicht nur ambitionierte, sondern auch gelungene Arthouse-Film. Es ist eher das dazwischen. Da gibt es halt auch viel Mittelmaß. Es ist ja nicht so, dass zu wenig Filme produziert werden in Deutschland. Es werden ja fast 180 Filme pro Jahr produziert. Viele davon bleiben ungesehen, weil sie weder das Mainstream-Publikum interessieren, noch das anspruchsvolle Arthouse-Publikum.
Sind Sie mit dem, was Wolfram Weimer verkündet hat, ganz zufrieden oder haben Sie noch einen Wunsch?
Alle haben darauf gewartet, dass die Reform der Filmförderung fortgesetzt wird. Jetzt wartete eigentlich alles auf ein Steueranreizmodell, damit also auch größere Investoren das Gefühl haben, sie sollten in den deutschen Film investieren oder das könnte sich lohnen, hier zu produzieren. Und dann eben die Investitionsverpflichtung für die Streamer. Das Steueranreizmodell wird theoretisch ersetzt durch diese deutliche Erhöhung der Fördersumme bei einer Förderquote von 30%, also es kann sehr viel mehr angerechnet werden bei Projekten, das ist attraktiv. Und bei der Investitionsverpflichtung muss man sich jetzt überraschen lassen, was mit den Streamern entweder besprochen wird, inwieweit sie dort also Bereitschaft zeigen, noch stärker in deutsche Filme, in deutsche Serien zu investieren, oder was dazu dann ergänzend eine gesetzliche Verpflichtung bringen kann.
Ulrich Höchel, Chefredakteur der Fachzeitschrift Blickpunkt Film. Ich danke für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.
Sehr gerne. Guten Abend.
Viele Wolken und schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen, mitunter ergiebig. Der Wetterbericht heute für Schleswig-Holstein. Am Tag, als in Wacken das größte Heavy-Metal-Festival begonnen hat. Jörn Schaar ist unser Landeskorrespondent und hoffentlich mit Gummistiefeln nach Wacken gefahren. Nach 23 Uhr ist es jetzt schon Schlafenszeit in Zelten und Wohnwagen. Offensichtlich
mit
nicht.
Mit Gummistiefeln und mit Regenanzug bin ich heute da. Anders geht es auch nicht, denn es regnet wirklich seit heute Mittag eigentlich durch und Schlafenszeit ist hier noch lange nicht. Auf der Hauptbühne geht das Programm noch bis Mitternacht und dann auf kleineren Bühnen ungefähr bis um 3 oder so. Und dann kann man natürlich auf dem eigenen Campingplatz auch noch weiter feiern. Die Leute kommen ja hier komplett ausgestattet mit Pavillons, mit Notstromaggregaten, mit Musikboxen und da geht die Party dann in der Regel auch noch ein bisschen weiter.
Die Fans von Wacken sind ja als wackere Menschen bekannt, die sich so schnell nicht die Laune verderben lassen. Der Regen war vorher angesagt. Wie viele sind es denn schätzungsweise in diesem Jahr?
Auch in diesem Jahr sind wieder 85.000 Tickets verkauft worden und dann gibt es ja immer noch ein paar tausend Menschen, die einfach so herkommen, die im Dorf Party machen wollen. Viele Menschen in Wacken vermieten ihre Vorgärten an Bierbuden, an Bratereien und auch da passiert eine ganze Menge. Also Polizei und Rettungsdienst gehen auch in diesem Jahr wieder davon aus, dass sich hier ungefähr 100.000 Menschen herumtreiben. Aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwer für viele, wenn man so übers Gelände läuft, in Partystimmung zu kommen. Der Matsch ist allgegenwärtig, der steht mindestens knöchelhoch. Und da kommt man nicht so richtig aus dem Tritt, der hält einen fest. Man guckt in viele müde Gesichter. Es ist so ein bisschen eine verbissene Feierlaune, möchte ich mal fast sagen.
Ui, dabei, wir wissen es, Wacken hat seine Tradition. Klang das heute Mittag eigentlich noch ganz fröhlich?
Wacken, Wacken, Feuerwehr! Wacken, Wacken!
Die Wacken Firefighters haben das Festival pünktlich eröffnet.
Die haben pünktlich um 12 losgelegt. Das ist ja hier alles top durchorganisiert. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren als ein bisschen Regen. Der Zeitplan, der wird eingehalten. Und natürlich, die Firefighters gehören dazu. Das ist die inoffizielle Eröffnung des Festivals. Da waren einige tausend Leute da. Die sind auch durchgedreht. Wenn man vor der Bühne steht, wenn die Musik läuft, dann ist Party. Das ist vollkommen klar. Der Weg dahin, das ist das Anstrengende. Und das ist aber nicht ganz so schlimm wie voriges Jahr. Voriges Jahr war es trocken. Dieses Jahr kam ein kräftiges Regengebiet durch, während die Firefighters gespielt haben und hat seitdem eigentlich nur noch die Intensität gewechselt. Es hat mal mehr, mal weniger geregnet. Also wer keine Gummistiefel dabei hat, der hat es schwer in diesem Jahr. Aber der lokale Einzelhandel ist dafür ganz gut vorbereitet. Die haben für jeden noch was da. Alle Größen in Gummistiefeln, an Regenponchos, was man so braucht. Und die wenigsten Leute kommen aber wirklich komplett unvorbereitet. Man weiß ja, worauf man sich das einlässt. Und vor 2 Jahren war das Festival ja regelrecht abgesoffen. Da konnten 20.000 Leute gar nicht erst anreisen. Daraus haben die Organisatoren gelernt, haben viel in die Infrastruktur investiert. Es gibt viel mehr befestigte Wege, es gibt viel mehr Wege aufs Festivalgelände. Aber bei den Wassermassen, die hier auch vor wenigen Minuten noch mal runtergekommen sind, richtiger Wolkenbruch kam hier vorbei, da kann der Boden einfach nicht mehr aufnehmen. Und dann tun zehntausende Füße Übriges und der Matsch, der steht einfach überall.
Was mir einfiel, als ich heute wusste, dass wir beide über Wacken sprechen, war, wird man an Ozzy Osbourne denken?
Ja, absolut. Ozzy Osbourne ist hier allgegenwärtig. Der war zwar nur einmal hier, 2011 war das, aber ist ja trotzdem ein großer Teil dieser Szene, dieser Musikszene. Und der ist überall, wird hier an ihn gedacht. Die Firefighters haben heute Mittag ein Stück von ihm gespielt in ihrer Blaskapellen-Variante. Ich war vorhin bei der Hamburger Band Deine Cousine und auch die haben so ein Medley gespielt aus zwei Songs, Crazy Train und Dreamer. Die Sängerin saß am Piano, das ging einem wirklich so ein bisschen ans Herz. Und auch die Organisatoren zollen hier ihren Tribut, indem sie einen Konzertmitschnitt von 2011 an zwei Terminen hier nochmal auf der Leinwand aufführen.
Und die Auftritte der ganz Großen der Metal-Szene, die kommen dann morgen?
Ja, ganz genau. Morgen der Headliner Guns N' Roses, die beenden hier ihre Europa-Tournee. Das wird richtig groß, denke ich. Es stehen ja jetzt schon Zehntausende vor der Hauptbühne und feiern mit Saltatio Mortis. Ne? Aber das wird noch mal eine Ecke schärfer, glaube ich. Da werden die wahrscheinlich auch nicht alle reinlassen können aufs Infield, also auf den Bereich vor den Hauptbühnen. Und Guns N' Roses werden das wahrscheinlich längste Konzert spielen, das hier in Wacken jemals gespielt worden ist. Die haben 3,5 Stunden für sich geblockt.
Ui.
Guns N' Roses Konzerte sind immer lang, aber hier wollen sie es nochmal allen zeigen und wollen nochmal richtig durchdrehen. Und die Fans sind da richtig gespannt drauf, da freuen sich schon sehr, sehr viele drauf. Also ich glaube, auf den anderen Bühnen, da wird der Andrang ein bisschen geringer ausfallen dann.
Jon Schaar in Wacken über Wacken 2025. Heute hat das Festival begonnen und er kann demnächst hoffentlich die Gummistiefel ausziehen.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
So heißt die neue Serie in Fazit. Über den Einfluss des Klimawandels auf Literatur und Kunst haben wir in den vergangenen beiden Tagen gesprochen. Heute geht es um die große Frage, wie ist gesellschaftliches Umdenken zu wuppen? In ihrem neuen Buch beschäftigt sich die Philosophin Eva von Redeker mit der Freiheit und auch mit der Klimakrise. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wodkin. Guten Abend, liebe Hörerin.
Sie haben den Begriff Bleibefreiheit kreiert. Was meint das in Bezug auf den Klimawandel?
Also das meint erstmal ganz allgemein, dass wir eine zweite Hälfte der Freiheit in dieser Zeit, glaube ich, in den Vordergrund stellen sollten. Nämlich die Freiheit, an einem Ort bleiben und frei bleiben zu können. Überhaupt zu verstehen, dass darin Freiheit besteht. Und natürlich ist man nur frei, wenn man auch weg könnte, sonst wäre es Bleibezwang. Aber in einer Zeit, in der die bewohnbare Oberfläche der Erde zum ersten Mal erdgeschichtlich schrumpft, müssen wir dieses Versprechen des Bleibens ins Zentrum stellen. Zudem noch in einer Zeit, wo Kriege, ethnische Säuberungen herrschen, also wo wirklich Menschenleben bedroht sind, da ist das Bleiben eine wichtige Voraussetzung der Freiheit. Und es sind ja nicht nur die Menschen. Also wir befinden uns im 6. Massenaussterben und unsere Freiheit hängt davon ab, dass die Welt ein möglichst voller Ort bleibt. Also mit viel Artenvielfalt, mit ganz viel anderem, das lebt. Und weil das bisher überhaupt nicht zur Disposition stand, ist die politische Tradition, deren Begriffe wir geerbt haben, also seit der frühen Neuzeit, nie nur auf die Idee gekommen, in ihren Freiheitsbegriff mit einzubeziehen, dass gewissermaßen die Welt rundum lebendig und fruchtbar bleibt.
Haben Sie diese Bleibefreiheit aus der philosophischen Theorie und oder aus persönlichen Erfahrungen entwickelt?
Beides. Aber ich glaube, bei mir ist schon die Erfahrung ein ganz wichtiger Bestandteil. Also auch wiederum, um zur Tradition zu gehen, Sokrates sagt, das nicht durchleuchtete Leben ist umsonst gelebt. Also es ist ja eine große Freude, wenn man versucht, mit dem Handwerkszeug, das man aus Büchern hat, nachzudenken, was erlebe ich gerade, was passiert mir. Und definitiv in meinem Leben ist es ein großes Glück, einen Ort zu haben, an dem ich einfach bleiben will.
Das heißt, Sie besteigen auch kein Flugzeug mehr, sondern bleiben dort, wo Sie leben, machen Ausflüge, verbringen da Ihren Urlaub. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen generalisieren darf, sind gegen diesen unglaublich entwickelten Individualismus inzwischen in unserer Gesellschaft, der ja auch irgendwie eine ziemlich infantile Ich-Bezogenheit beinhaltet?
Ja, sehen Sie, ich glaube, Individualismus als solchen finde ich eine ganz große Errungenschaft. Das, was ich kritisiere, nenne ich Besitzindividualismus. Also ein Selbst, was sich definiert über das, worauf es meint, einen Anspruch zu haben und einen besitzähnlichen Anspruch. Also willkürlich herrschen zu können über einen ganz kleinen Ausschnitt der Welt, im Zweifelsfall nur über sich selber, ohne den ganz anderen und politisch viel wichtigeren Anspruch, die geteilte Welt mitgestalten zu können. Und da kann man natürlich nicht stur oder eingeigelt individualistisch sein, dann kann man sich ja nie einigen. Also für Politik brauchen wir die Fähigkeit, auch das über das Ego hinauszudenken, die uns wiederum in unserer Wirtschaft ja nicht gerade nahegelegt und eingeübt wird. Insofern kommt es, glaube ich, ganz darauf an, welche Form dieser Individualismus annimmt. Und diesen ich-bezogenen, besitzanmaßenden, den halte ich für ein Riesenproblem.
Aber auch schon wie ich infantil.
Ja, also ich würde sagen, das Infantile ist dann nochmal die Extremstufe von einer Regression, die gar nicht mehr. Also etwas, was junge Kinder ja auszeichnet, ist, dass sie noch nicht in der Lage sind, die Perspektive des Gegenüber verstehen zu können. Und das ist eigentlich das Grundmenschliche, was uns erlaubt zu kooperieren und uns nicht einfach nur gegenseitig im Weg zu stehen, sondern einander zu helfen zum Beispiel. Und das könnte ja auch Teil der Freiheit sein. Und dann können wir zusammen bleiben, sogar so bleiben, dass neue Zeit entsteht. Aber wir auf jeden Fall keine Zeit verlieren.
Und wie ist es einer gesellschaftlichen Mehrheit schmackhaft zu machen, dass Bleibefreiheit eben keine Einschränkung ist?
Meine Aufgabe ist ja nicht die der PolitikerInnen. Also ich kann darüber natürlich gerne nachdenken, aber ich glaube, mich interessiert erstmal, ob das eine begriffliche Wahrheit hat. Und ich versuche mir Gründe zu überlegen oder die darzulegen, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass das stimmt. Manchmal setzt sich die Wahrheit politisch nicht durch und ich glaube, man tut der aber keinen Gefallen, wenn man dann überlegt, oh, was zieht jetzt besser? Ich glaube aber andererseits, dass viele Menschen eigentlich schon ein gewisses Unbehagen haben und auch so ein ganz gutes Gespür dafür, dass ein ewiges Höher, Schneller, Weiter eigentlich zu einer sehr erschöpften und auch einer sehr entleerten Lebensform führt. Und wenn ich erstmal nicht mehr mache, als eine Empfindung artikulieren und begründen, die schon weit geteilt wird, dann ist das nicht nichts. Also ich bilde mir nicht ein, dass durch ein Buch jetzt plötzlich die politischen Mehrheiten groß verschieben. Aber wenn zum Beispiel auch KlimaaktivistInnen jetzt oft vorgeworfen wird, sie seien gegen die Freiheit, wenn sie zumindest antworten können und sagen, was meinst du mit Freiheit, welche Freiheit, ich bin für die Bleibefreiheit, die Freiheit auch in Zukunft noch Freiheit zu haben, dann ist schon viel gewonnen. Und dann muss man sich weiter streiten, das ist dann eben Politik.
Sie sind aber in Ihren Gedanken und Ihrer Umsetzung auf jeden Fall einen Schritt weiter als die Leserinnen und Leser Ihres Buches. Und Sie versuchen das doch auch.
Es kommt drauf an, welche Leserinnen und Leser. Sicher nicht als alle. Ich kenne viele Leute, die viel weiter sind als ich.
Gut, also sagen wir mal, nicht der Hintergrund dessen, was Sie entwickelt haben, sondern die, denen Sie Ihren Gedanken nahebringen wollen. Wie konkret, wie pragmatisch gehen Sie selbst denn damit um? Also zum Beispiel, wir sind eine Kultursendung mit Kunst und Kultur.
Naja, Kunst und Kultur haben ja den riesigen Vorteil gegenüber der Arbeitswelt und der Wirtschaft, dass sie schon an sich als gewisse Freiräume konzipiert sind. Also man kann in der Kunst das machen, was nicht am effizientesten ist. Wenn man Kulturförderung genießt, sogar auch das, was nicht am billigsten ist. Wenn man Geld verdienen will, macht man eh einen anderen Beruf, als Künstler zu werden. Also ich glaube schon, dass Kunst eine Art Modellraum sein kann. Und wenn man in der Kunst die Gelegenheit hat, nochmal stärker zu reflektieren auf das, was man tut, auch der Gesellschaft zurückzuspiegeln, was getan wird. Ich glaube, dass in der gegenwärtigen Rezeption von Kunst die Klimafrage nicht mehr wegzudenken ist. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, also Kunst soll erstmal gute Kunst machen. Also wenn ein geniales Kunstwerk sehr viel Aluminium verbraucht, dann soll das so sein. Dann würde ich sagen, das soll als letztes reglementiert werden. Ja, besser, man organisiert die Wirtschaft zukunftsfähiger. Aber trotzdem finde ich das eine sehr aufregende Sphäre, um einfach auch zum Denken anzuregen, ohne erstmal gleich den ganzen Alltag in Frage zu stellen.
Was ich gerne noch von Ihnen wissen würde, ist, der Internationale Gerichtshof hat kürzlich geurteilt, dass das Völkerrecht Staaten zum Klimaschutz verpflichtet. Das hatte das Bundesverfassungsgericht ähnlich schon früher gemacht. Jetzt hören wir aus dem Hause Donald Trump, dass Treibhausgase überhaupt gar nicht schädlich sind. Da könne man die Klimageschichte umschreiben. Was befördert aus Ihrer Sicht das pragmatische Umdenken, um in diese Bleibefreiheit, die Sie versuchen zu leben, hineinzuwachsen?
Ich glaube, inzwischen sind wir in einer Situation, wo bloßer Realitätssinn, also das Festhalten an der echten Wirklichkeit, dieses Umdenken befördert. Und ich glaube, es ist gleichzeitig sehr gruselig, aber auch eine Stärke für uns, dass man sieht, dass die Welt, in der so ganz biedere Institutionen wie Gerichte operieren, eine Welt ist, der politische Figuren wie Donald Trump inzwischen vollkommen den Rücken kehren müssen. Also um ihr Programm, das, was sie für normal halten, durchzusetzen, müssen sie letztlich ein Paralleluniversum postulieren, ja, und zum Beispiel einfach behaupten, es gibt keinen Klimawandel oder einen, der harmlos ist und so weiter. Das ist bestürzend, aber es ist andererseits auch beruhigend, weil Illusionen sehr schnell zusammenfallen können. Also die Realität macht sich bemerkbar. Wir sehen ja, inzwischen erleben wir ja bereits die Effekte der Erderwärmung. Und es ist klar, dass sich eine solche Lüge auf Dauer nicht wird aufrechterhalten lassen. Insofern, würde wirklich sagen, zu dem Pragmatismus kommt man über einen Realitätssinn und sich ein Stück weit auch nicht kirre machen zu lassen. Also nicht zu viel Zeit damit zu verlieren, sozusagen nach Luft zu schnappen über diesen Irrsinn. Also die müssen die Realität auf eine quasi fast psychotische Art leugnen. Wir müssen an der Realität festhalten und dann gucken, was Lösungen sind.
Die Philosophin Eva von Redeker, ich danke Ihnen schön, wünsche noch einen schönen Abend.
Ja, Ihnen auch, Frau Wuttke, vielen Dank.
Morgen geht es in unserer Serie über Klima und Kultur um das Kino.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Robert Levin.
Der palästinensische Aktivist Auda Hadalin hatte Filmmaterial zum Oscar-prämierten Dokumentarfilm No Other Land beigesteuert. Nun ist er im Westjordanland erschossen worden. Tatverdächtig ist ein israelischer Siedler, der in der EU wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen mit einem Einreiseverbot belegt ist. Frankreich verurteilte den, Zitat, Mord an dem 31-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich in einem Dorf in der Region Massafa Yatta, die im Zentrum von No Other Land steht. Der Film zeigt den Kampf der Palästinenser, auf ihrem Land zu bleiben, trotz Gewalt und der Ausweitung jüdischer Siedlungen. Der britisch-US-amerikanische Regisseur Christopher Nolan verfilmt gerade Homers Heldenepos Odyssee. Dass ein Teil der Dreharbeiten in der Westsahara abgehalten wird, führt aber zu Kritik. Das Internationale Filmfestival der Westsahara schreibt in einer Erklärung, es handle sich nicht nur um ein wunderschönes Setting mit kinotauglichen Sanddünen, sondern vor allem um ein besetztes Gebiet. Dort werde das indigene Volk der Sahrawis durch marokkanische Kräfte brutal unterdrückt. Das Festival verlangt die sofortige Einstellung der Dreharbeiten. Marokko besetzt den größten Teil der Westsahara. Das internationale Filmfestival der Westsahara findet nicht dort statt, sondern in einem Flüchtlingscamp für Sahrawis in Algerien. Helmut Zwitschinski war Mitbegründer der Architektengruppe Coop Himmelblau und wurde damit weltberühmt. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Zwitschinski stand für das, was als Austrian Phenomenon bezeichnet wurde, als österreichisches Phänomen. Visionäre Entwürfe, die in den 60er Jahren für internationale Aufmerksamkeit sorgten und auch Design und Kunst maßgeblich geprägt haben. Ein bekanntes Bauwerk hierzulande ist der schräge Ufa-Kino-Kristallpalast in Dresden. Zwitschinski arbeitete lange zusammen mit seinem Kompagnon Wolf D. Prix. Ihre Werke werden dem Dekonstruktivismus zugeordnet. Sie suchen nach Alternativen zur senkrechten und waagrechten Form. Die Ideen waren schon bald im Museum of Modern Art in New York zu sehen.
Fazit Film.
Über die neue deutsche Filmförderung, über Blockbuster und Arthouse haben Sie heute in Fazit schon einiges erfahren. Jetzt kommt in gewisser Weise der Lackmustest. Zwei neue Tragikomödien. Die eine kommt, die andere spielt in Österreich. Das sind die Filme der Woche von Kinokritiker Jörg Taschmann. Jörg, was passiert drei Frauen in Altweibersommer?
Also es sind drei Freundinnen, die seit über 20 Jahren immer auf einen Campingplatz fahren und dort Urlaub machen. Aber dabei granteln sich diese drei Frauen derartig an, dass man eigentlich gar nicht versteht, was diese Freundschaft eigentlich ausmacht. Die bestehen einmal aus Ellie. Das ist eine Frau, die hat gerade eine Chemo hinter sich gebracht und hat eine Tochter, die schwanger ist, gespielt von Pia Herziger, die übrigens auch Regie geführt hat. Und dann neben ihr ist Astrid, die ist immer so ein bisschen chefig, so ein bisschen öko. Und Isabella, gespielt von Diana Amf, die irgendwie Probleme mit Männern hat und nicht Nein sagen kann. Und ganz harmonisch ist dieser Urlaub nicht. Und dann lernen sie auch noch so einen rassistischen Aussteiger Chris kennen, die von Thomas Leubel auch wieder sehr einseitig verkörpert wird und eindimensional. Und durch einen tragikomischen Zufall haben sie plötzlich ganz viel Geld und landen dann in Venedig in einem Luxushotel. Das ist dann auch schon die ganze Geschichte, die aber wirklich sehr, sehr bemüht daherkommt, wie ich fand.
Also ein Roadmovie in bewährter Frauenkonstellation und so richtig rund scheint mir das Regiedebüt bei dem, was ich raushöre, nicht geschnürt.
Nein, ich fand es irgendwie ein bisschen zäh und es war leider auch nicht sonderlich unterhaltsam, ein bisschen angestrengt und irgendwie so verkopft wie deutsches Autorenkino, weil ich ja eigentlich am österreichischen Kino schätze, dass es einiges besser macht als das deutsche eben, die genauer ist, wenn es um soziale Schilderungen geht, dass es so einen Hang zu leichter Anarchie gibt, auch ein bisschen anderen Humor. All das habe ich hier schmerzlich vermisst und dieses Frauentrio, wie gesagt, das sind eigentlich drei sehr gute Darstellerinnen, aber so richtig gegen ihre Klischees können sich hier nicht anspielen und haben relativ wenig Entwicklung. Von daher wäre es ein Film, war es ein Film, den ich eigentlich mögen wollte, aber der mir dann leider nicht sonderlich gefallen hat.
Dann gehen wir weiter zum nächsten Film und zu einer vierten Frau. Fritzi Haberland spielt Wilma Wilmer.
Wilma, Bereich Instandhaltung. Eigentlich bin ich eine Mischung aus Elektriker, Schlosser und Maschinist mit Führungsqualität noch aus Brigadezeiten.
Wo hast du denn vorher gearbeitet?
Im Kraftwerk Sonne in der Lausitz. Im Gegensatz zu dir, Frau Professor, habe ich in zwei politischen Systemen gelebt, einen Sohn großgezogen und war immer werktätig. Selbst ist die Frau.
Wilma, weg aus der Lausitz, ab nach Wien. Wie steht's um diese Frau?
Ja, also der Film spielt so Ende der 90er Jahre und sie ist eigentlich immer nur noch arbeitslos, hat tausende Zertifikate und Umschulungen mitgemacht, aber immer noch keine wirkliche Arbeit. Und ein Kollege von ihr, den hat's nach Wien verschlagen, das macht sie ihm dann einfach nach und das haben wir hier auch so ein bisschen gehört. Da gibt's einen sehr schönen Culture Clash so zwischen DDR und Österreich und sympathische Nebenfiguren wie diese österreichische feministische Professorin für Geisteswissenschaft, die so verbal eine ziemliche Revolutionärin ist. Und Wilma hat eben so was Bodenständiges, so was Pragmatisches. Und was dem Film ganz gut gelingt, ist, dass er so eine österreichisch-DDR-Kombi aufmacht. Wäre Wilma irgendwie in die alten Bundesländer gegangen, da hätte es diesen klassischen Ossi-Wessi-Konflikt gegeben. Den hat sie nun in Wien nicht. Da sieht man alles so ein bisschen entspannter. Und das macht irgendwie auch das Originelle an diesem Stoff aus.
Also hat Marnkea Frese tatsächlich 36 Jahre nach der Wende mal eine andere Wende gefunden, die durchaus nachdenklich macht.
Also was Schönes an diesem Film ist, dass sie einfach sich auf eine Protagonistin verlassen kann, die dann auch von Fritzi Haberland wirklich ideal gespielt wird. Mit diesem leichten Berliner Slang, der ja teilweise auch rund um Ost-Berlin gesprochen wurde. Insofern passt das auch. Und es ist wirklich mal eine andere DDR-Biografie, die sie da erzählt. Das heißt nicht, dass der Film nur gelungen ist. Ich fand das Ende ein bisschen schade, obwohl ich es natürlich nicht verraten darf. Aber es war ein bisschen unschlüssig, wenn man sich den Rest des Films anschaut. Hin und wieder ist es auch ein bisschen zu episodenhaft. Der Film muss auch nicht 112 Minuten lang sein, aber nach diesem bisschen Gemecker bleibe ich dabei. Es ist ein origineller Film, es ist ein unterhaltsamer Film, eigentlich mit schönen Figuren, der viel Spaß macht.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage an den Fachmann. Sind starke Frauen in Unterhaltungsfilmen eigentlich ein Sommerphänomen?
Das ist jetzt aber eine kluge Frage. Ich kann es nicht genau beantworten. Das hängt ja auch immer so ein bisschen ab, was die Verleiher gerade so zeigen wollen. Sicher ist, dass man ja versucht als Arthouse-Verleiher, und wir haben ja hier von zwei Arthouse-Filmen geredet, irgendwas diesem Hollywood-Marvel-Universum der Supermänner und Fantastischen Vier entgegensetzen muss. Und weil im Sommer eher Frauen ins Kino gehen als Männer, trifft man dann auch immer wieder auf solche Sujets.
Jörg Taschmanns Filme der Woche, Wilma Wilmer und Altweibersommer ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Politik ist schon immer eine Inszenierung. Aber so unberechenbar und erratisch wie derzeit war sie lange nicht. Vor 30 Jahren machte sich die BBC beispielsweise mit Puppen über die britische Regierung lustig. Jetzt ist es eine Regierung, die nicht für Erwachsene, sondern für Kinder Puppen tanzen lässt. Keine Satire, sondern Propaganda, um sich selbst zu feiern und das Ausland propagandistisch zu diffamieren. Gesine Dornblüt über Indoktrination für den Sandkasten.
Der kleine Donald Trump spielt Golf und bekommt Applaus vom ebenso kleinen NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Donny sei ein Golfgenie. Die beiden sprechen über einen Schweinebauern. Gemeint ist der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky. Dessen Zaun sei kaputt, ihm liefen seine Ferkel davon und außerdem werfe der Russe ständig Nüsse auf Zelenskys Grundstück. Trump befiehlt Rütte, bei den Europäern Geld zu sammeln, damit die ihm, Trump, seinen alten Zaun abkaufen und ihn Zelensky schenken. Und er verkündet, wenn der Russe nicht in 50 Tagen Ruhe gebe, werde er böse und nicht mehr mit ihm spielen. Dann ein Schnitt. Xi Jinping und Wladimir Putin sitzen gemeinsam auf einer Schaukel, baumeln mit den Beinen. Uns geht's auch ohne die gut, sagt Putin. Zu guter Letzt kommt Nordkoreas Herrscher Kim Jong-un ins Bild. Er lehnt mit einer Rakete in der Hand an einem Baum. Er rede mit gar keinem außer Xi und Putin und das mache ihm überhaupt nichts aus. Der vermeintlich kindgerechte Trickfilm, etwa anderthalb Minuten lang, ist auf dem Telegram-Kanal des bekannten Kreml-Propagandisten Wladimir Solovjov zu sehen. Der Sandkasten heißt die neue Serie. Die Figuren sind überzeichnet, große Gesichter mit großen Kulleraugen, kurze Dialoge. Solovjov ist eigentlich als Moderator großer Fernsehtalkshows bekannt, in denen er ein ums andere Mal gegen demokratische Staaten wettert.
Wir brauchen eure Liebe nicht. Wir brauchen eure Angst, damit das klar ist. Und wenn einer Putin anrufen will, das wird nicht dazu führen, dass wir unsere Ziele aufgeben.
Jetzt also Propaganda für diejenigen, die, wie Solovjov schreibt, noch Milchzähne haben. Den Titel des Projekts, Solovjov Kids, hat er ironischerweise von einer Parodie auf sich selbst kopiert. Vor 4 Jahren, als die Zensur noch nicht ganz so streng war, ahmte der russische Schauspieler und Komiker Ilja Schabilnikow alias Satyr aus Novosibirsk Solovjov nach und dichtete ihm ausgerechnet eine Kindersendung an. Das Video des Komikers ist bis heute auf YouTube verfügbar.
Ich begrüße unsere jungen Zuschauer zu Solovjov Kids. Die Wahrheit für die Kleinsten. Wir wollen heute über so wichtige Dinge wie Gehorsam, Respekt und die unbedingte Umsetzung all dessen, was der Erzieher im Kindergarten sagt, reden. Ich erinnere mich, als ich in den Kindergarten ging, habe ich schnell begriffen, dass man, wenn man den Erzieher unterstützt, schnell Erfolg hat. Ich bin jeden Morgen vom Frühstück auf einen Stuhl gestiegen und habe laut und ausdrucksvoll erzählt, wie toll unser Erzieher ist, wie schrecklich die Erzieher in den anderen Kindergärten sind und wie schlimm es für uns wäre, wenn einer von denen zu uns käme.
Das Prinzip Solovjovs, das der russische Komiker Satyr hier treffend karikiert, Putin als kluger Herrscher, alle anderen sind schlecht, zieht sich wie ein roter Faden auch durch die Trickfilme für Kinder. Immer mit einer gehörigen Portion Boshaftigkeit und Verleumdung. In der ersten Folge lädt Recep Tayyip Erdogan die anderen Staatschefs nach Istanbul ein. Toll, er komme auch, sagt Macron. Wir nehmen dich nicht mit, wirft Kim ein. Du hast dauernd deine Oma dabei. Gemeint ist Macrons 25 Jahre ältere Ehefrau Brigitte. Russische Staatsmedien haben mehrfach verbreitet, Emmanuel Macron sei homosexuell, seine Frau transsexuell. Beide gehen mittlerweile juristisch gegen diese Behauptung vor, wegen Verleumdung. In den russischen Exilmedien trifft Solovjovs Trickfilmprojekt auf Abscheu. Der eigentliche Adressat ist schnell ausgemacht. Jekaterina Kudrikadze, Journalistin bei dem Internetsender Dosht, fragt:
Wenn Sie Kleinkindern einen Witz über die Oma Macrons erzählen, rechnen die wirklich damit, dass die Kinder den verstehen? Das ist eindeutig für Erwachsene gemacht.
Das glaubt auch Andrei Cherkasov, Journalist beim Internetsender Current Time, und vermutet:
Vielleicht will Wladimir Solovjov mit dieser Kinderserie sein Publikum vergrößern und gleichzeitig seine Zustimmungswerte verbessern. Seit Herbst letzten Jahres fällt sein tägliches Abendprogramm nicht mehr unter die Top 50 der beliebtesten Fernsehsendungen und sein Kanal, Solovjov Live, ist sogar am Ende des Rankings.
Ob das Kalkül aufgeht, ist keineswegs sicher. Die ersten Folgen wurden noch bis zu 740.000 Mal aufgerufen. Für das jüngste Filmchen interessierten sich nur noch 470.000 Nutzer.
Russische Propaganda als Trickfilm, Gesine Domblüt berichtete. Um Individualismus und Gesellschaft ging es heute in Fazit schon. Ulrike Timm greift das in ihrer Kulturpresseschau nochmal ganz anders auf.
Tief gründelt die Frankfurter Rundschau in der deutschen Kollektivseele, so es die denn gibt. Jedenfalls vermisst Björn Heyer in seinem Artikel die gekränkte Gesellschaft, in der fast ein jeder sich zu kurz gekommen und nicht wahrgenommen fühlt. Alle seien sie tief gekränkt. Der Arbeiter, der sich dem Klischee nach nicht gehört fühlt und daher aus Zorn AfD wählt, genauso wie der regionale Künstler oder Hochschullehrer, der verzweifelt auf Aufmerksamkeit hofft. Ja, und was machen wir denn nun damit? Fragt man sich unwillkürlich etwas ungeduldig, wenn der Autor im Stile eines Besinnungsaufsatzes die eine oder andere Studie zitiert und natürlich auch bei den sozialen Medien als Übeltäter fündig wird, weil man da sowohl gehörig Dampf ablassen als auch dem Imperativ der Selbstinszenierung anheimfallen würde. Wie also kann man dieses diffuse, dumpfe, gesellschaftliche allseits beleidigt sein überwinden? Jeder einzelne von uns ist es, der darüber entscheidet, wie sehr er sich dem Fremdurteil unterordnet, schreibt Heyer in der Frankfurter Rundschau und fordert weiter, vielleicht muss man Aufklärung im 21. Jahrhundert ganz neu definieren. Es geht um die Befähigung, gegenüber sich selbst Distanz einnehmen zu können. Der Egozentrismus ist das genaue Gegenteil davon. Er kapselt das Ich ab, statt es empfänglich zu machen, auch für Selbstkritik. Eine Fähigkeit, die das gekränkte Subjekt unserer Epoche offenbar wieder neu erlernen muss. Ein bisschen hat man an den Schwurbelsätzen der Frankfurter Rundschau zu kauen, aber das Weiterschmuggeln im Kopfe ist ja auch eine Qualität. Der Historiker Karl Schlögel weiß anschaulich zu erzählen, seine Einschätzungen sind stets unterlegt von persönlicher Erfahrung. Kaum jemand kennt Osteuropa so wie er. Jetzt wird ihm der Friedenspreis des deutschen Buchhandels zuerkannt, was in den Feuilletons Anfang der Woche auf ziemlich umfassende Zustimmung stieß. Die Zeit konnte als Wochenzeitung etwas länger nachdenken und stellt zwei Meinungen einander gegenüber. Friedenspreis für Karl Schlögel, ja unbedingt und nein, bitte nicht. Alexander Kammann beeindruckt, dass Karl Schlögel sich früh und leidenschaftlich auch für eine militärische Solidarität mit der von Putins Russland überfallenen Ukraine ausgesprochen hat. Das erinnere daran, dass man, Zitat, den Friedenspreis nie mit einem Preis für Pazifismus verwechseln dürfe. Peter Neumann sieht das ganz anders. Die Jury muss sich fragen lassen, ob sie ihrem Statut nachkommt, in dem es heißt, der Preis diene dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker. Auch habe die Jury der Ukraine einen Bärendienst erwiesen. Zitat, man muss Frieden nicht mit Pazifismus verwechseln, um zu erkennen, dass es jenseits der eingeübten Diskurslogiken ein Denken gibt, das sich nicht immer gleich in Maximalforderungen erschöpft. Beide Sichtweisen auf den neuen Friedenspreisträger finden Sie in der Zeit. Die Frankfurter Allgemeine arbeitet sich an einem Modell ab, das der Algorithmus in Form hält und überhaupt erst erzeugt hat. Die schöne Blonde in der neuen amerikanischen Vogue ist eine Schöpfung der künstlichen Intelligenz. Nix an ihr ist real. Das sanft gewellte Blondhaar, wie es in Amerika zum optischen Goldstandard gehört, die perlweißen Zähne und die tollen, gerade richtig gebräunten Beine, kein Mensch mehr im Zentrum, nicht mal ein plastisch-ästhetisch optimierter und unter Einsatz von Bildbearbeitungsprogrammen optisch aufgehübschter, einfach gar kein Mensch mehr da. Doch halt. Die Agentur hinter dem KI-Model betont, die Bilder seien zwar KI-generiert, an ihrer Entstehung aber sei dennoch ein Team menschlicher Kreativer beteiligt. Mit Designern, Fotografen, Stylisten und sogar Models. Es bleibt kompliziert. Und so wünschen wir Ihnen denn mit einer Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung, wenn es denn schon dazu kommt, bitte gediegen den Verstand abgeben.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.